Also man lässt sich manchmal halt täuschen. Manche Leute denken ja, alle Tiere sind niedlich und süß und von Disney oder so.
Vor allem die mit den schönen Augen.
Ja, vor allem die mit, genau, und den langen Wimpern.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Vogelfans, zu einer neuen Folge des NABU Vogelpodcasts. Heute, wir haben Oktober, Ende Oktober und ein ganz besonderes Thema ausgesucht, aber dazu gleich mehr, denn wir sind in der 63. Folge und natürlich dürfen wir nicht den Vogelfakt unterschlagen.
Fabian, Martin, du kommst heute direkt zur Sache. Nicht schlecht. Ja, 63 Millimeter Körperlänge von Schnabel bis Schwanzspitze hat der kleinste Vogel der Welt. Der hört sich nämlich so an.
Lass mich raten.
Klingt wie ein Marderschreck.
Ein Kolibri, oder?
Richtig. Also mal zum Vergleich, 63 Millimeter, das ist ungefähr so viel, wie euer kleiner Finger lang ist oder wie ein Schlüssel oder eine Streichholzschachtel. Also so klein und wirklich auch Schnabelspitze. Ne? Also der Vogel streckt seinen Kopf und seine Schnabelspitze aus. Und es ist die kleine Bienenelfe.
Oh, Bienenelfe, süß. Ja,
auf Kuba kommt sie vor, süßer Kolibri.
Vielleicht nicht ganz so süß das heutige Thema, denn passend zur Jahreszeit, also Halloween, haben wir uns heute gedacht, wir reden mal über Gruselgeschichten, Kriminalfälle. Also True Crime ist ja auch gerade sehr beliebt in letzter Zeit, ne? Und ja, wir haben uns dazu auch jemanden eingeladen.
Irgendjemanden kann man nicht sagen, sondern den Gast, den wir für diese Folge sehr, sehr gerne hätten und wir freuen uns riesig, Dr. Marc Benecke, dass du heute mit dabei bist.
Chilp, chilp, hallo. Ich bin ein Riesenkolibri für euch wahrscheinlich.
Ja, das freut uns.
Aber ich fand ihn gar nicht wie so ein Marderschreck, dass er sich so anhörte. Ich habe da noch so ganz viele Zwischentöne rausgehört.
Ja, ja, schon, aber das auch sehr hochfrequent.
Übrigens, Marderschreck höre ich nicht mehr. Bin ich, glaube ich, schon zu alt. Die Frequenzlage ist bei mir schon ausgelöscht.
Deswegen machen wir einen Podcast. Es ist egal, wie alt du bist. Man sieht dein Gesicht nicht.
Vielleicht ganz kurz zu dir, Marc, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist ja Kriminalbiologe, also vor allem in der wissenschaftlichen Forensik unterwegs und auch im Zusammenhang mit Entomologie ein Name, eine Koryphäe, würde ich mal sagen. Aber du machst ja auch noch ganz viele andere Sachen. Also ich habe gelesen, du schreibst Sach- und Kinderbücher, natürlich wissenschaftliche Artikel. Du bist viel bei Aufklärungsthemen unterwegs, was Wissenschaft oder auch medizinische Sachen angeht, wie Autismus, ADHS. Aber auch, ich sage jetzt mal, in der Subkultur unterwegs. Also du bist ja auch sehr tätowiert. Ich glaube, das ist auch eins deiner Markenzeichen, ne?
Und da direkt die Frage, hast du ein Vogeltattoo?
Ja, tatsächlich. Cool. Ich habe eins. Das kann man aber, das ist der Spitzname einer Freundin und einer delikaten Stelle meines Körpers. Okay. Deswegen wollen wir darüber lieber nicht weiter sprechen. Okay.
Es ist ein Vogel.
Ja, das ist, es ist ein Fink.
Ein Fink. Okay. Ja, das ist doch schön. Und ich habe auch gelesen, du bist...
Und eine Amsel, fällt mir gerade ein. Ach, cool. Ich liebe Amsel, fällt mir gerade ein. Amsel habe ich auch, schön. Auch an einer etwas delikateren Stelle. Da war das Stechen auch sehr interessant, weil die Tätowiererin, die Bianca, mit der ich auch zusammen öfter Musik mache, war der Meinung, dass man jedes Pünktchen und jede Feder muss man genauestens sehen. Also das war korrekt. Der Vorabend des Feinline-Tattoos, wo man, weißt du, mit so ganz dünnen Linien tätowiert hat. Und das war eine interessante Erfahrung.
Ja, ist doch gut. Wir sind alle für Detailtreue bei Vogeldarstellung.
So. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch mehr. Ah ja, ich höre jetzt gleich auf, aber da fällt mir ein, ich habe noch einen Raben. Ich war mit einer anderen Freundin mal unterwegs und da wollten wir so eine Art gemeinsames Tattoo, also dasselbe Motiv, und hatten keine Idee. Und das Tattoo-Studio hatte als Logo einen Raben. Und dann haben wir einfach beide den Logo-Raben des Tätowierstudios genommen. So, jetzt höre ich aber auf. Also ich habe mehrere Vögel.
Ja. Das ist gut, das ist eine gute Überleitung, weil Raben sind ja auch so ein bisschen das Symbolbild für viele, für Mystik, für irgendwie was Dunkles, für den Tod. Also über die werden wir heute bestimmt auch nochmal sprechen.
Aber ich schwöre, ich höre gleich auf. Ich habe noch eine Möwe, die hat meine Frau gestochen, die ist auch geil. Da gab's auf Tour in irgendeinem Supermarkt so eine Flasche mit angeblich Kieselsteinen, die aber aus Zucker waren, so Zuckerkieselsteine. Und die Möwe sagt, haha, lecker. Und wir haben gedacht, welche Möwe frisst Kieselsteine und sagt, haha, lecker? Das habe ich auch noch als Vogelzitat. Okay. Jetzt verspreche ich.
Wer weiß, wie viele Vogelarten du noch entdeckst, wenn du mal länger darüber nachdenkst. Aber ganz kurze Frage noch, du bist ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, Deutschlands einziger öffentlich bestellter und verteidigter Sachverständiger für biologische Spuren. Stimmt das?
Ja, genau. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Menschen, die in dem Beruf arbeiten, entweder im Labor irgendwo arbeiten und dann oft auch gar nicht vor Gericht auftreten müssen, weil in Deutschland zum Beispiel, wenn du beim Bundeskriminalamt bist, dann darf ein Erbgutgutachten, das darf dann verlesen werden. Also da muss der Experte, die Expertin nicht auftauchen, damit die nicht dauernd vor Gericht sind, sondern auch nochmal im Labor arbeiten können. Und die freiberuflichen Experten, die haben dann oft vielleicht so mit zivilrechtlichen Dingen zu tun, also was ich eine Vaterschaft oder sowas, das ist dann auch schnell geklärt. Und bei mir ist es so, dass ich eben so für alle Menschen arbeite. Also egal wer, absolut egal wer, egal ob du eine Behörde bist oder ein Privatmensch. Gestern hatten wir zum Beispiel noch eine lange Besprechung mit einer Angehörigen von einer verstorbenen Person, die da viele Fragen hatte. Da gibt es ein eigenes Gesetz in Deutschland dafür, dass es öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige gibt, die dann als einzige für alle ansprechbar sind. Und in unserem Beruf ist es halt so, dass du verdienst halt fast nichts und die Arbeitszeiten sind 365 Tage im Jahr. Und deswegen sind die Studierenden anfangs immer sehr begeistert davon und machen dann auch irgendwann, gehen ins Labor oder zur Behörde oder so, aber machen dann hinterher das nicht mit der öffentlichen Bestellung und Vereidigung. Also ich bin nicht der Einzige, weil ich der Coolste bin, sondern weil es keiner machen möchte, außer
mir. Ehrt dich aber. Ehrt dich auf jeden Fall.
Danke, danke.
Und wir haben uns überlegt, wir werden mal deine Expertise bei biologischen Spuren mal später auf die Probe stellen und haben ein paar kleine Quizfragen für dich. Also nice. Kannst du dich schon mal mental darauf einstellen.
Und ich mich auch, weil ich kenne das Quiz auch. Ich bin sehr gespannt. Aber wir wollen natürlich auch nicht von unserer Struktur hier abweichen und eine Zuhörendenfrage von euch mit reinnehmen. Und da haben wir eine sehr schöne E-Mail bekommen, die wir gerne einmal vorlesen möchten. Und zwar schon mal danke dafür. Ich starte mal. Ein dickes, fettes Lob an euch für diesen wundervollen Podcast, der mit Abstand mein Lieblingspodcast ist. Als unser Sohn Anfang des Jahres plötzlich gar nicht mehr alleine ein- und durchschlafen konnte, habe ich euren Podcast entdeckt und jeden Abend eine Folge gehört, bis ich auf dem aktuellen Stand war. Euer Lachen, die Musik und die ein oder andere Vogelstimme verbinde ich mit dieser Zeit, die extrem anstrengend war, durch euren Podcast aber irgendwie zu einer Art Me-Time wurde. Mein Sohn war meistens eingeschlafen, wenn die Folge fast vorbei war. Wenn ich jetzt eine neue Folge starte, freue ich mich nicht nur auf den Inhalt, sondern empfinde auch eine Art Dankbarkeit, dass ihr mich durch diese Zeit begleitet und auf andere Gedanken gebracht habt. Bitte macht unbedingt weiter so. Fand ich total berührend.
Das ist eine ganz tolle Mail. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback und das freut uns natürlich sehr, sowas zu lesen.
Total lieb, wollten wir einmal gerne mit euch teilen.
Und damit kommen wir zu den Vogelnachrichten.
Die Vogelnews.
Wir haben euch heute auch eine News in eigener Sache mitgebracht. Und zwar geht es um einen ganz speziellen Vogel. Ich lese mal die Schlagzeile vor, die Fabian uns hier kreiert hat. Richtiger Ährenmann, wohlgemerkt mit Ä wie die Ähre, der Vogel des Jahres 2026.
Ja, es gab ja die öffentliche Wahl. Ich weiß nicht, Marc, hast du den Vogel des Jahres auch mitgewählt?
Da dürft ihr mal die Leute im Nabu fragen. Ich bin euer Troll, der immer, wenn Tauben mit in der Liste sind, ja, der immer die gesamte Community bei uns, wir haben ja ungefähr 1 Million Fans insgesamt auf allen sozialen Medien, immer auf die Tauben einschwört und dann ist immer so, irgendjemand vom Nabu beißt sich dann so ein bisschen auf die Lippe und sagt, Marc. So. Aber ich bin der Tauben-Fan.
Ja, sehr schön. Und man kann sagen, du sorgst dafür, dass ganz, ganz viele Menschen mitmachen.
Genau.
Dieses Mal standen zur Auswahl die Waldereule, die Amsel, über die haben wir heute schon gesprochen, die Schleiereule, die Waldereule, das Rebhuhn und der Zwergtaucher. Und an der kecken Überschrift richtiger Ehrenmann hättet ihr vielleicht schon erraten können, wer es geworden ist. Ich weiß nicht, Marc, hattest du diesmal auch einen Favoriten?
Ja, das wäre dann die Amsel, weil die das so, die Amsel, ich liebe den Gesang, ja, aber das ja, ist aber nichts gegen die anderen Vögel.
Ich hätte
sind,
auch
alles
gedacht,
Ehrenmänner, sind alles Ehrenmänner, sind alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen.
Genau, ja. Ich hätte auch gedacht, dass die Amsel gewinnt, aber Ehrenmann mit Ä, weil es ist der Feldvogel geworden, das Rebhuhn. Knapp 180.000 Teilnehmende waren dabei und damit danke an alle, die teilgenommen haben und ich hätte nicht gedacht, dass das Rebhuhn die Nummer so rockt.
Und an der Stelle würden wir auch gerne nochmal anderen Podcasts danken, die den Vogel des Jahres in ihr Programm aufgenommen haben, ohne dass wir danach gefragt hätten, was natürlich toll ist. Und zwar ganz explizit wollen wir Felix Lobrecht und Tommy Schmidt vom Podcast Gemischtes Hack danken, aber auch Jan Böhmermann und Olli Schulz, die in Fest und Flauschig für den Vogel des Jahres geworben haben. Und vielleicht habt ihr ja Lust, uns nächstes Jahr mal zur Vogelwahl einzuladen.
Ja, wir würden uns freuen. Persönlichen Vogelexperten in der Folge. Und bei dem Irregebührt beim Rebhuhn 45% der Stimmen und damit hat sie das zweite Mal den Titel. 1991 war das Rebhuhn nämlich schon mal Vogel des Jahres und auch völlig zu Recht, denn es ist A, ein toller Vogel und B, wenn man sich den 40-Jahrestrend anguckt, minus 90% im Bestand. Also dramatisch eingebrochen. Die neuen Zahlen machen ein bisschen mehr Hoffnung, dass es sich zumindest in den letzten Jahren eher stabilisiert und leichte Tendenzen wieder nach oben hat und wir so um die 50.000 Brutpaare wieder haben. Aber mal zum Vergleich, 1993 waren es 360.000. Also da sieht man, wie sehr es bergab ging mit dem Rebhuhn. Und Gründe dafür findet man vor allem in der Landschaftsnutzung. Also da findet das Rebhuhn einfach keinen Lebensraum, keinen Schutz, keine Nahrung mehr. Und hat diesen Titel, würde ich sagen, mehr als verdient, die Aufmerksamkeit verdient, die damit einhergeht. Auf Platz 2 hat es dann auch die Amsel geschafft und auf Platz 3 die Walter-Eule. So waren die Nummerierungen. Und Platz 4 die Schleiereule, jetzt sind wir schon dabei. Und Nummer 5 der kleine Zwergdorcher, den fand ich so süß. Ich dachte, endlich mal ein Wasservogel.
Ja, für den habe ich auch gewotet. Leider ist das nicht geworden. Naja.
Und wir schauen mal auf andere Länder, weil da gibt es diese Aktion auch. Und wir haben ein Beispiel noch mitgebracht, zwar Neuseeland. Die haben jetzt den Vogel auch öffentlich abstimmen lassen. Und zwar für 2025, also immer so im Herbst für das entsprechende Jahr. Und es ist der Karea Rea geworden oder der Maori-Falke. Neuseeland einziger Falke mit Geschwindigkeiten über 200 km/h, also fixer Vogel. Und er löst damit den Gelbaugenpinguin, den Hoyo heißt er auch, von 2024 ab. Und es ist eine sehr beliebte Online-Abstimmung, bei dem über 123 Länder, also Menschen aus über 123 Ländern haben teilgenommen. Es gab ganz viele Witze und Memes und das fand ich auch sehr schön. Wollte ich gerne noch einmal mit einbringen.
Und wie immer natürlich, wenn ihr mehr zu diesen News erfahren wollt, dann schaut in den Shownotes vorbei, da verlinken wir euch alles.
Thema der Woche.
Marc, vielleicht eine Frage zu Beginn. Wie oft hast du in deinem Arbeitsalltag eigentlich mit Vögeln zu tun?
Gar nicht so selten, weil ich im Institut für Zoologie der Universität zu Köln, ich bin alt, muss ich dazu sagen, kannte ich noch zwei so richtige Vogelforscherinnen, Vogelforscher. Das war so ein Pärchen. Professor Engländer und Professor Jonen, die sind dann, also er zumindest mit kurzen Hosen und wirklich, wie man sich in so einem Comic so ein Schmetterlings- oder Vogel- oder Biologieforscher vorstellt, sind die dann nach Deutsch-Südwest gereist regelmäßig, also nach Namibia, was sie aber noch Deutsch-Südwest nannten, weil das mal früher eine deutsche Kolonie war, vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und die hatten eine riesige Datenbank mit Vögeln, mit Postkarten. Da konnten Menschen aus der ganzen deutschsprachigen Welt konnten die Vogelsichtungen per Postkarte, gab natürlich logischerweise kein Internet und nichts, einsenden. Und das war eine riesige Vogeldatenbank und die habe ich irgendwann mal entdeckt, weil das natürlich von uns Jüngeren keinen mehr interessierte. Wir haben halt mit Molekülen und Bestandteilen und kleinen Fadenwürmern und sowas gearbeitet. Und dann haben die uns also in die Zauberwelt der Vögel da eingeführt und auch in den Naturkundemuseen, in die ich immer gerne gehe, sehe ich auch immer die alten Sammlungen, zuletzt in Berlin im Naturkundemuseum, das ja jetzt umgebaut wird, die dann gesperrte, gigantische, riesige Vogelsammlung. Und ansonsten finde ich es überhaupt das schönste Geräusch in der Natur, also zwei Geräusche, Blätterrascheln, Wasserrauschen, das auf jeden Fall. Und dann halt Vogelgesang. Also da lachen mich auch schon alle Leute immer aus, weil, wie ihr schon vorhin gesagt habt, man hört es ja kaum noch, besonders ne, Singvögel sind ja komplett am Wegsterben und ich weiß nicht, dann ist das immer so eine bittersüße Stimmung, wenn das Wasser rauscht, die Blätter möglicherweise auch noch rauschen und dann noch ein paar Vögel singen. Das finde ich immer extrem gut. Da ich natürlich viel unterwegs bin, höre ich es auch dauernd. Also zum Beispiel eine erstaunlich gute Stelle, um Vögel zu hören, sind so Bahnhöfe, wo sehr wenige Züge fahren. Wenn wir da also am Bahngleis stehen, dann sind da oft so Böschungen und Bäume, die nicht so besonders stark abgeholzt und begärtnert werden. Das ist so für mich, wie ihr das vorhin vorgelesen habt aus dem Leserbrief mit der Me-Time, das ist dann für mich so meine Me-Time, unglaublicherweise, aber der relativ einsame Bahnhof, weil da noch ein paar Vögel leben.
Das kann ich total nachvollziehen. Das geht mir in Berlin und Brandenburg auch so, wenn man mal an Bahnhöfen steht, die sehr ruhig sind. Da kann man so einiges entdecken, akustisch. Und ich will nur sagen, wir lachen dich nicht aus, weil wir können das sehr nachvollziehen, dass Naturgeräusche inklusive Vogelstimmen das Wohltuendste überhaupt sind.
Gibt sogar auch Studien, die das belegen, die auch gerade in Altersheimen gibt es viele Studien, dass die Menschen nochmal irgendwie, dass das richtig Lebensfreude gibt und Lebensqualität. Und es gab auch eine, die nachgewiesen hat, jetzt ohne mal ganz viele Begleitzustände da, aber das gab die Kernaussage, Vogelstimmen machen genauso glücklich wie 10% Gehaltserhöhung.
Genau. So, Marc, wir haben ja schon angekündigt, wir wollen das so ein bisschen in die Quizrichtung schieben. Und wir haben jetzt mal so drei Quizfragen mitgebracht und gucken mal, wie du dich so schlägst. Ich fange mal mit der ersten Kategorie an. Das ist Vögel als Täter. Und ich lese mal die Frage vor. Aus welcher Vogelgruppe stammen die Vogelarten, die wahrscheinlich auch heute noch die meisten direkten Verletzungen oder gar Todesfälle bei Menschen zu verantworten haben? Hast du schon eine Idee oder soll ich erstmal die Antwortmöglichkeiten vorgeben?
Ja, gib vielleicht besser mal die Antwortmöglichkeiten
vor. Also A, kommen die aus der Familie der Hühnervögel? Kommen sie aus der Familie der Pirole? Sind es Laufvögel oder sind es Greifvögel?
Also kriminalistisch kenne ich nur die Kasuare, die halt ab und zu mal dafür sorgen, dass Leute dann so schwere Verletzungen davon tragen, dass sie da verbluten. Aber das sind natürlich absolut gesehen vielleicht nicht so super viele. Also deswegen.
Aber du meinst direkte, also ich kenne die Frage auch nicht und Martin schreibt direkte Verletzungen, deswegen finde ich das eigentlich eine gute Richtung.
Ja doch, dann sind es wahrscheinlich doch die Kasuare. Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie, weiß nicht, ein Hühnervogel, wenn halt ein Huhn oder ein Fasan, ein Fahrradunfall oder irgendwie im Verkehr oder Rabenvögel sind jetzt gar nicht dabei. Da hätte ich noch gedacht an beispielsweise Dohlen, die gerne in Kamin, in Schornstein ihr Nest bauen, weil es schön warm ist, weil das eben an Ritzen wie in ihrem natürlichen Habitat erinnert und da zu Kohlenmonoxidvergiftungen geführt haben. Es gibt Todesfälle durch Dohlen. Mittlerweile ist das alles sicher gemacht worden. Aber die sind ja gar nicht dabei, deswegen finde ich deinen Vorschlag eigentlich ganz gut.
Geil. Also du hast natürlich recht, es sind die Kasuare oder beziehungsweise noch eine zweite Gruppe, nämlich die Vogelstrauße.
Ja, die irgendwie auf der Straße stehen oder nee, die dich einfach hacken, die sind ja echt.
Genau, also es gibt auch eine Studie zu, ich habe eine Studie gefunden von 2015 aus Südafrika stammt die und die benennt, dass 2 bis 3 Fälle pro Jahr auftreten, in denen abdominale Traumata, also Verletzungen des Bauchbereichs passieren durch Straußenangriffe. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Oder hacken, ich meine, es
die treten
so
dann,
160 Kilo Strauß, der dich mit seinen riesigen Füßen, ne, ist bestimmt nicht angenehm. Und vielleicht kommen auch so Straußenfarmen noch dazu, ne, weil da passiert sowas bestimmt auch.
Aber Marc, du hast es auf den Punkt getroffen, der Helmkasuar, der in Neuguinea, also auf der Insel Neuguinea, aber auch in Queensland in Australien vorkommt, der hat ja noch diese spezielle innere Kralle, die verlängert ist und so dolchartig zugespitzt. Und tatsächlich ist das eine Verteidigungsstrategie dieses Vogels, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt oder Junge führt, dass er dann also gewissermaßen die Beine nach vorne schlägt und mit diesen Krallen eben zum Beispiel auch den Bauch, ja, penetrieren kann oder aufschlitzen kann, sage ich jetzt mal ein bisschen blutig.
Reinstechen reicht schon, wenn du die richtige Ader triffst, ne, dann ist vorbei. Also das letzte Opfer, das war so ein älterer Mann, der wäre vielleicht zu retten gewesen, aber das kommt ja auch noch dazu, dass das dann meistens entfernt von Krankenhäusern ist.
Passiert, ne,
ja. Und genau. Interessanterweise auch gar nicht so in der freien Wildbahn, wie man das vielleicht vermuten mag, aber es gab 2 Todesfälle in den USA, nämlich 2019 in Florida und 2021 in Texas, wo sich Leute nämlich diese Helmkasuare gehalten haben und dann also im Käfig, wie auch immer es dazu kam, aber dann dort zu Tode gekommen sind.
Nee, auf jeden Fall. Ich tippe bei den Straußen eventuell auch darauf, dass die Leute, die haben ja so schöne Augen, ne, dass wenn man dann so rangeht und manchmal tatsächlich versuchen die einen dann auch, merkt man schon, wenn man draußen steht, irgendwie ein bisschen halt mit einem zu, wie soll ich sagen, interagieren und picken oder zwicken ein oder so. Aber wenn du dann reingehst ins Gehege, dann ist es auf jeden Fall idiotisch. Also man lässt sich manchmal halt täuschen. Manche Leute denken ja, alle Tiere sind niedlich und süß und von Disney oder so.
Vor allem die mit den schönen Augen.
Ja, vor allem die mit, genau, und den langen Wimpern. Genau, das ist dann halt
nicht der Fall. Wenn ich an den Sekretär denke, der auch diese wunderschönen Augen hat und dann die Schlangen kaputt tritt.
Da möchtest du keine Schlange sein, nein.
Aber ich fand Pirole auch cool, dass du den mit reingenommen hast, weil ich meine, Pirole, wer denkt da an Tod, aber es gibt ja der giftigste Vogel, haben wir auch schon mal berichtet, ist ja tatsächlich eine Pirolart, der das Gift in den Federn hat, aber daran ist noch kein Mensch gestorben.
Zumindest nicht unserer Kenntnis nach. Wer weiß, in Neuguinea, wo die Vögel ja natürlicherweise vorkommen, aber gut.
Da musst du schon 3 Tage intensiv dran lecken, glaube ich, bis du das von hast.
Und aber auch die Hühnervögel sind nicht ganz so weit hergeholt, denn es gibt ja die sogenannte, ja, Krankheit ist es, Koturnismus.
Ah, mit Wachteln.
Richtig, Wachtelvergiftung. Genau.
Ja, nämlich die fressen, oh, Martin, glaube ich, die
jetzt schon. Erzähl ruhig.
Das steht nämlich auch im Vogelbuch. Die können, also das tritt sehr selten auf, ich hatte es recherchiert, aber Wachteln fressen, das ist ein Zugvogel und die fressen auch ganz gerne so Schierlingssamen und sowas. Die können das in einer starken Leber und die können das ganz gut verarbeiten, aber das Gift, ne, Schierlingsbecher, giftig, Sokrates und so weiter, kann sich in dem Fleisch von den Wachteln anlagern und die werden ja auch viel geschossen, um sie zu essen, leider. Und dabei kann das zu einer, es ist sehr selten, aber es kann zu einer Vergiftung führen, dem Cortonismus.
Genau. Welches Vogelbuch meintest du? Weil ich kenne nur das aus dem 16. Jahrhundert von Konrad Gessner. Aber
das Nabu-Vogelbuch, das
Nabu.
Ich mitgeschrieben und da geht es um so, also du kannst es als Bestimmungsbuch, kleine Schleichwerbung an dieser Stelle, als Bestimmungsbuch nutzen. Also sind alle Vögel, die in Deutschland brüten und auch durchziehen. Aber es gibt ganz viele, und das war so mein Herzstück, ganz viele kleine Geschichten. Was macht den Vogel irgendwie besonders? Was gibt Spannendes aus der Forschung, aus der Mythologie, aus der Namensgebung und so weiter? Und da stehen eben solche kleinen Anekdoten drin.
Cool.
Gut, kommen wir mal zur zweiten Frage. Und dieses Mal haben wir die Kategorie Vögel und Kriminalfalllösungen. Ich lese einmal vor. In den USA wird ein Mann tot in seinem Haus aufgefunden. Die Polizei glaubt an einen Überfall mit Mordfolge. Wie war ein Vogel in die Falllösung involviert? Ich gebe mal wieder die Antwortmöglichkeiten vor. A. War es ein Truthahngeier und ihr außergewöhnlicher Geruchssinn? War es B. ein sprechender Papagei? War es C. eine seltene Vogelfeder am Tatort? Oder war es D. eine madenfressende Vogelart, die angelockt wurde?
Ja, das war bestimmt der Papagei, würde ich mal vermuten, weil sich sonst in der Presse wahrscheinlich nicht verbreitet hätte. Aber tatsächlich spurenkundlich gesehen wäre natürlich die Vogelfeder auch noch interessant, weil zumindest in Comics haben Bösewichte ja gerne einen Vogel auf der Schulter sitzen. Also zumindest in älteren Comics, also beim Spirit zum Beispiel oder bei Popeye in den ganz alten Comics, also die sind schon, weiß ich nicht, uralt wirklich, die Comics teilweise. Da würde der Bösewicht dann natürlich aus Versehen mit dem Vogel reinkommen, die Vogelfeder hinterlassen. Aber ich tippe fast eher auf den Papagei, weil es die bessere Story ist.
Ja, da hast du natürlich wieder ins Blaue getroffen, sagt man das so? Ja, also in die Mitte auf jeden Fall, in Schwarz, genau.
Und dabei fällt mir ein, ich habe ja einen Ton auch, wenn was Richtiges gesagt wird.
Ach ja, richtig.
Da haben wir nämlich einen kleinen Vogel, Marc, der klingt sehr süß. Und das ist immer, wenn jemand was richtig sagt bei einem Quiz, dann spielen wir den ein.
Ich höre.
Das ist die kleine Fanfare, das war der Wüstengimpel. Der klingt wirklich so.
Und wenn jemand was falsch macht? Ja, wir gucken mal vielleicht.
Wir gucken mal, genau.
Wir die noch gebrauchen.
Aber Marc, du hast recht, es war ein Graupapagei und zwar namens Bud. Und ich weiß gar nicht, wann das war, aber der lieferte wichtige Hinweise zur Überführung der Täterin in dem Fall. Oder
sehr kurz, Bud wie Po?
Bud, nee, wie die Knospe, also okay. B-U-D, ja, okay. Genau. Genau, und genau, er lieferte die Hinweise für einen möglichen Mordhergang. Also Bud. kam nach dem Mord an seinem Halter, an dem eigentlichen Opfer, zu dessen Ex-Frau. Und dort führte er dann seine imitierte Stimme des Halters vor. Und zwar mit das Piepen wir mal weg, don't F shoot me. Also don't freaking shoot me. Das hat er dann also immer wiederholt. Und so kam man dann darauf, dass es wahrscheinlich die aktuelle Frau gewesen sein könnte, worauf dann der Fokus auf sie gelenkt wurde. Und tatsächlich war sie dann die Täterin, die den Mann erschossen hat und nicht ein Überfalltäter. Genau.
Das ist ja mal eine coole Story. Marc, hast du solche Fälle mal, also jetzt nicht mit sprechenden Papageien, aber was Martin sagte mit so einer Feder am Tatort, wirst du da zu Rate gezogen, wenn man da irgendwie am Tatort Tierspuren sind ja auch ein Hinweis, wo, also einmal Maden natürlich, auch mit dem Zeitpunkt und auch wo es passiert ist vielleicht, aber auch sowas wie eine Vogelfeder, ist dir das schon mal begegnet?
Also bei Federn, wie gesagt, wird meistens nicht so darauf geachtet, dummerweise. Wenn wir am Fundort sind, gucken wir aber alles an. Also ich bin ja, wie ich schon vorhin kurz angedeutet habe, im Institut für Zoologie groß geworden in der Biologie und da liefen halt alle Leute rum. Die einen haben mit Rädertierchen gearbeitet, die du nur im Vergrößerungsgerät sehen kannst, die anderen eben mit Vögeln, Fadenwürmern, Wildbienen, alles Mögliche. Und deswegen gucken wir alles an. Und ein Fall, wo wir mal in der Natur, in so einem Bogen, der nicht mehr benutzt wird vom Rhein, also der zugeschüttet wurde, der aber deswegen manchmal überflutet wird von unten her, weil er halt natürlich eigentlich noch da ist, nur zugeschüttet ist. Und da lag meine Leiche und im Trocknen in diesem Bogen auf der Erde. Und da waren Muscheln in der Jackentasche, sehr viele Muscheln. Und dann haben wir gesagt, okay, also das machen wir jetzt mal biologisch. Wo kommen die verdammten Muscheln her? Alle tot. Oder Schnecken, Entschuldigung, es waren Schnecken waren es. Schnecken, tote Schnecken und haben dann die Schneckenkundlerin gefragt, sag mal, was ist das? Und hat die gesagt, naja, also wenn das Grundwasser hochdrückt, dann sind die Schnecken da. Also muss die Person sehr lange oder zumindest seit dieser letzten Überflutung, und das ist kein Problem rauszukriegen, wann die war, da fragen wir einfach den Jäger da vor Ort, der weiß das. Und so wussten wir, wie lange die Leiche mindestens da lag, sodass dann die ganzen Schnecken, als dann das Wasser zurückging, sich halt fehlerhafterweise in die Tasche zurückgezogen hatten, in die Jackentasche.
Ah, okay.
Und das würde, sowas könnte man jetzt mit Vögeln in jeder beliebigen Art auch machen. Aber,
ich wünsche mir das. Kannst du mich empfehlen? Ich würde gerne bei sowas dann die Feder erkennen und sagen, hier, das war irgendwie die und die Feder, das muss irgendwie, weiß ich nicht, ein Waldgebiet sein oder das und das. Oder, was ich mich auch schon ganz oft gefragt habe, gibt es sowas, weil das möchte ich auch sehr gerne machen, bei irgendwelchen Entführungs- oder Geiselvideos oder so, wenn man Vogelstimmen im Hintergrund hört, dann kann man ja sagen, Region, ne, wo kommt die Vogelart vor, welcher Lebensraum, und bei seltenen Arten ist es dann sogar, okay, die Kombination von Arten oder diese Art kommt eigentlich nur hier im 200 Kilometer Umkreis davor. Ja. Also solche Infos gibt es ja. Wird das berücksichtigt?
Ja, absolut. Das kann schon mal passieren. Also das wird bei Entführungen, hast du schon recht, besonders bei Anrufen wird auf sowas geachtet. Heutzutage werden die Geräusche aber meistens natürlich rausgefiltert, die Hintergrundgeräusche vom Handy oder von was auch immer für ein Gerät das gerade ist. Aber es ist tatsächlich so, kein Scherz. Einer meiner Studierenden in Kolumbien ist tatsächlich beim Vögelbeobachten entführt worden. Also so gesehen. Nur da war das so, dass die Entführer keinen Hehl draus gemacht haben. Da brauchte man keine Kriminaltechnik. Die haben dann einfach bei den Eltern angerufen und gesagt, okay, wenn sie ihn wiedersehen wollen, müssen sie halt einen betreffenden Geldbetrag überweisen. Das heißt, da hätte man das vielleicht ermitteln können. Aber okay, da das kein Geheimnis war, wo der entführt wurde und von wem.
Aber sonst ist das ja bestimmt auf diesen Videos mit drauf, auch die Vogelstimmen. Also ich fühle mich da persönlich übergangen und möchte gerne an der Stelle da Informationen liefern.
Du hast das wird gemacht. Also besonders früher, als es noch viel Festnetztelefonie ohne diese Filter gab, da gab es sogar im Bundeskriminalamt, gab es sogar Datenbanken für zum Beispiel örtliche Sprachgewohnheiten in bestimmten Dörfern und so. Und natürlich haben die auch auf Hintergrundgeräusche immer. Also das wird auch heute noch gemacht, wenn man so hört, geachtet. Also Umweltgeräusche, Tiergeräusche, Fahrzeuggeräusche, Piepsen von irgendwelchen Geräten. Das ist gar nicht so lustig. Also es ist schon lustig, wenn man es jetzt so als kleinen Gag jetzt hier sagt, aber das ist eine sehr nerdige Arbeit, wo dann wirklich die Tonleute da sitzen, besonders beim Bundeskriminalamt und Landeskriminalämtern, und dann wirklich diese ganzen Audiospuren da vor sich haben mit diesen kleinen Hubbeln drin und diesen Hügeln und das dann da rausziehen. Es werden teilweise sogar Versuche gemacht, habe ich auch schon mal erlebt bei einem echten Fall. Da ist dann die Schallexpertin gekommen und hat geguckt, konnte der Zeuge oder die Zeugin überhaupt ein bestimmtes Geräusch überhaupt hören an der und der Stelle? Das würde mit Vogelstimmen natürlich auch gehen, klar.
Ja. Aber wo du gerade das Stichwort nerdy sagst und Labor hast du ja vorhin auch schon erwähnt, vieles wird ja heute auch, ist das dann forensisch, also per DNA-Analyse gemacht? Das ist auch sehr verbreitet. Ne? Mir fällt da nämlich gerade der Fall ein, eines Flugzeugabsturz in Südkorea Ende letzten Jahres, wo man dann, glaube ich, im Januar dieses Jahres festgestellt hat oder ein Ergebnis hatte, dass wahrscheinlich ein Vogelschlagzustand dazu geführt hat, dass dieses Flugzeug abgestürzt ist. Und man konnte sogar die Art anhand von Blut- und Federresten bestimmen. Und das war die Gluckente, wenn ich mich nicht irre.
Ja, war die seltene, schöne Gluckente.
Das ist jetzt ein gutes Beispiel, was zu dem passt, was wir vorhin gesagt haben. Wenn man da grundsätzlich wen dabei hätte, der zumindest jetzt genügend Leute kennt, die sich mit allen möglichen anderen Tieren auskennen, so wie ich dann, ne, ich würde dann sagen, okay, ich bin jetzt kein Vogelexperte, aber das sieht mir jetzt verdammt nach Federn aus, dann lass es doch schnell mal jemand fragen. Das würde wahrscheinlich in vielen Fällen schneller gehen als die Erbgutuntersuchungen, aber so langsam holt das auf, weil jetzt so die Großlabore entstehen, wurde wie bei so einer Blutuntersuchung, wenn du beim Arzt oder bei der Ärztin bist, wo du dann einfach das schnell abgibst, dann kommt das Ergebnis relativ fix. Aber
Barcoding oder so, ja.
Ja, genau, Barcoden oder direkt einfach komplett durchsequenzieren. Und ich würde persönlich alle, falls ihr jüngere Hörerinnen und Hörer in reicher Menge hoffentlich habt, liebe Jüngere, schaut euch echt die lebenden Tiere an, nicht so, weil Opa das sagt, sondern weil das einfach auch schneller geht oft. Viel, viel, viel schneller, als das Labor zu finden, das aus dem Urwald rauszutragen, dann gehen die Spuren eventuell kaputt, dann sagt wieder irgendeiner, ach nee, komm, ist nicht so wichtig, oder komm, ich trage das. Oder was wir auch sehr oft sehen, ist, dass die, wenn die dann einmal in dem Raum gelagert werden, wo die ganzen Spuren gelagert werden, sagt, wir haben jetzt keinen Platz mehr, komm, lass uns mal den Quatsch hier rausschmeißen, irgendwelche Vogelfedern oder sowas, das ist doch jetzt Blödsinn. Das hat der Biologe irgendwie da gewollt, aber wir brauchen die Regale jetzt. Also habe ich alles schon erlebt. Ne? Deswegen ist das cool, wenn Menschen noch die lebenden Tiere kennen, auch aus kriminalistischen Gründen.
Ganz wichtiger Appell, Marc, danke dafür, weil das ist ja wirklich so, dass die Artkenntnis immer mehr verloren geht, weil immer weniger junge Leute sich für die eigentliche Artenvielfalt interessieren oder auch gewillt sind, Merkmale zu lernen. Ne?
Absolut.
Ja, ja gut, ich meine, Lernen ist so eine Sache. Ihr habt ja auch so eine eigene Akademie sozusagen vom NABU dafür, wo man Arten lernen kann. Aber ich glaube, das Arten lernen und Merkmale lernen, das interessiert hauptsächlich die Nerds, die sowieso gerne sortieren und messen und zählen und sowas. Aber cool finde ich es auch, was manche Museen machen, zum Beispiel Museum König in Bonn macht das und ein paar andere auch, dass die regelmäßig dann sagen, also etwas altertümliches Wort, die bieten immer eine Familienexkursion an. Und da schleppst du dann halt deine kleine Schwester mit und die lernt dann so nebenbei einfach irgendwas. Also das finde ich auch cool. Also klar, am Ende werden die Nerds das natürlich nur machen als Beruf oder so, das ist klar. Aber ich finde es auch sexy, einfach mal Leute mitzuschleppen. Oder sehr bekannt auch die Fledermaus-Exkursionen. Ne? Die finden ja die Leute, weil wir ja die Halloween-Folge haben, finden die ja auch immer total cool. Und das geht mit Vögeln natürlich genauso. Muss man halt nur manchmal sehr früh aufstehen.
Ne? Das ist immer der Knackpunkt daran.
Also ich habe in meinem Leben bestimmt schon 500 Exkursionen gemacht und mit Studis und das war immer
sehr früh. Und alle haben
oft früh
gejammert.
Aber immer, ja, am Anfang, aber also über diese wundervollen Tiere kriegst du immer die Begeisterung. Mhm. Egal, ob die Leute irgendwie dann in irgendeinem Beruf landen, der damit was zu tun hat, aber so den Wert, die Schönheit, ne, dass es schützenswert ist, das auf dem Schirm zu haben, das kann man so auf jeden Fall sehr gut mitgeben.
Also, ich glaube, sehr viele Menschen haben die ganze Zeit mit Tieren zu tun. Ein ganz direktes Beispiel wäre zum Beispiel dieser Vogelschlag, den ihr wahrscheinlich schon 10.000 Mal in eurem Podcast hattet. Aber ich meine, wenn ich am Ende in irgendeiner Firma arbeite, wo ich dann mal die neueste Studie sehe und sage, okay, es nützt jetzt nicht, so ein paar schwarze Greifvögel da drauf zu kleben auf die Scheibe, da müssen wir uns schon was anderes einfallen lassen, dann ist es ja egal, ob ich da einfach nur, keine Ahnung, in der Personalabteilung oder in der Buchhaltung oder in der Küche oder sonst wo arbeite, dann kann ich das bei der Teambesprechung ja schnell sagen und dann kann man eine gute Lösung finden. Also deswegen denke ich, dass das für jeden, wie du schon sagst, also das ist für jeden gut, egal in welchem Beruf.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Frage zurückkommen. Ich habe ja unter A auch eine Antwortmöglichkeit gegeben, die Truthahngeier. Und ich würde gerne diesen Fakt noch mal erwähnen, weil ich den so spannend fand. Also Truthahngeier haben tatsächlich einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. So finden sie unter anderem auch Aas, von dem sie sich ernähren. Was ich aber auch nicht wusste, ist, dass der Kondor zum Beispiel, der Andenkondor, eben nicht so einen guten Geruchssinn hat, sondern sich auf Arten wie den Truthahngeier oder Gelbkopfgeier verlässt, weil die eben diese Sachen finden. Und man hat das in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgenutzt, um zum Beispiel Lecks in Gaspipelines in Kalifornien ausfindig zu machen. Man hat da nämlich Ethandiol eingeleitet und an Leckstellen ist das ausgetreten und Truthahngeier haben das gerochen. Kennst du Ethandiol, Marc?
Nee, aber diese Leichengerüche sind sehr, sehr interessant, weil die erst seit ein paar Jahren komplett verstanden sind. Und das ist interessant, dass das mit Ethandiol funktioniert, weil eigentlich die frühen Leichen, die riechen ja eher nach so Dimethyldisulfid und solchen Sachen oder Butan-1-Ol oder sowas. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil jeder Fäulniszustand hat natürlich andere ganz typische Gerüche. Und sobald man das weiß, braucht man die Tiere ja gar nicht mehr darauf trainieren. Da braucht man ja nur noch gucken, wo sie hinfliegen. Also das
genau.
ist eine super Idee.
Ja, genau. Und das ist ein Bestandteil, das ist ja ziemlich komplex, eben von Abbau von Proteinen, was übrigens auch Ethandiol vorkommt in Zwiebeln, in Durian, in Erdölprodukten, aber auch, genau. Also ein Bestandteil, den wir alle als sehr eklig empfinden, oder die meisten von uns, und aber Truthahngeier doch sehr anziehend.
Die Geier sind übrigens wirklich ganz hart. Also liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das noch nie gesehen habt, also bei YouTube oder so, das müsst ihr euch echt mal angucken. Ich wusste das vorher gar nicht. Ich habe es das erste Mal bei einer menschlichen Leiche gesehen. Oder bei menschlichen Leichen, was die Geier wirklich da verschlingen können. Das ist total abgefahren. Also surft doch mal auf YouTube sowas an. Nicht jetzt vielleicht mit menschlichen Leichen, sondern mit tierischen Leichen. Aber die Tiere sind unglaublich. Ja. Welche Mängel, die sich da reinhauen. Und
unglaublich wichtig fürs
Knochen
Ökosystem.
Runterschlucken.
Ja, absolut. Stimmt. Der Bartgeier zum Beispiel, der sich so ganze Knochenstücke reinzwiebelt. Ja. Und wenn es diese Geier nicht geben würde, dann... Da gab es ja auch Bestandseinbrüche, die zu dramatischen Ausbreitungen von Krankheiten geführt haben, weil diese Geier eben nicht mehr die ganzen Leichen wirklich aufkonsumieren, muss man sagen, auffressen und auch für andere Vögel wichtig sind oder für andere Tiere, weil sie oft die sind, die die Leichen öffnen und damit zugänglich machen, auch für andere Greifvögel beispielsweise oder Rabenvögel.
Ja, und auch eigentlich die Fliegen, ne? Die können dann auch umso mehr Eier ablegen und dann, also die können auch so ins Gesicht und so weiter von Leichen Eier ablegen, aber ist schon richtig, wie er das sagt, es läuft ja auch teilweise dann was raus, wenn die das aufmachen, dann ist im Erdboden, verändert sich dann auch was für ganz, ganz kleine Lebewesen, also ganz, ganz kleine Insekten, nicht nur die Schmeißfliegen. Und ich finde, ganz ehrlich, ich weiß, das hört sich wahrscheinlich freakig an, nicht für euch, aber für andere. Ich finde, die Geier sehen auch richtig gut aus. Ja, ich weiß echt nicht, cool. Ich weiß echt nicht, was das immer für eine Diskussion ist.
Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie sie porträtiert werden in Comics, in Filmen und so weiter, ne? Und ja, dieses nackte, es ist ja nicht ganz nackt, das Gesicht und der Hals, ne? Aber das trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass viele sich eher abwenden von Geiern. Aber ich teile deine Faszination definitiv.
Absolut, ja.
Ich würde gerne noch die dritte Frage mit reinnehmen. Das ist weniger eine Frage als vielmehr ein kleiner fiktiver Kriminalfall, den ich mir ausgedacht habe, der aber auf wahren Begebenheiten beruht zumindest. Und ich lese mal vor. Es ist ein schöner Apriltag. Das Frühjahr war angenehm warm und nicht zu trocken. Für anstehende Sanierungsarbeiten an einem Gotteshaus besteigt der Sachverständige Max Mustermann einen Kirchturm in einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Bei der Begehung des äußeren Rundgangs des Kirchturms steigt ihm ein leichter Verwesungsgeruch in die Nase. Erst bemerkt er kleine fluffige Federn, die überall am Boden liegen. Je weiter er sich um den Kirchturm herum bewegt, desto mehr Federn werden es. Neben grauen, klassischen Federn findet er auch zahlreiche grüne. Dazwischen eine Vielzahl an krallenbewehrten, schuppigen Füßen und Beinen, aber auch ganze entfleischte Skelette mit Federn an den Enden der Vordergliedmaßen. Bei weiterer Betrachtung entdeckt er zwischen alledem kleine, harte, rote, sichelförmige Gebilde, die an gestauchte, dicke Katzenkrallen erinnern und die er überhaupt nicht zuordnen kann. Dann erst fällt ihm eine größere hölzerne Box auf, die am Ende des Rundgangs befestigt ist. Sie hat eine große Öffnung und ist umgeben von weißen Klecksen. Darin liegen regungslos drei flauschige Bündel. Max Mustermann erkennt, dass es sich um junge Vögel handeln muss. Am Boden vor der Box fällt ihm ein größerer Vogel auf, voll befiedert in Schiefergrau und Weiß mit hübscher Zeichnung. Das Tier scheint tot zu sein. Äußerlich fallen keine Verletzungen auf, lediglich am Schnabel kleben ein paar Blutspuren und kleine Federn. Neben dem Tier ein kleiner grauer Vogel, ebenfalls tot, mit Blutspuren an Hals und im Brustbereich. Was hat Max Mustermann hier entdeckt und was könnte passiert sein?
Ja, Martin.
Also das Grüne sind ja hoffentlich nicht meine geliebten Alexander-Halsband-Sittiche, die wir ja auch zusammen mit dem NABU hier in Köln immer zählen und wo ich einen eigenen YouTube-Kanal zu habe. Also schlimm, schlimm, schlimm. Wollen wir hoffen, dass die nicht gestorben sind, die Alexander-Sittiche und Halsband-Sittiche. Aber der graue Vogel, das weiß ich nicht genau, aber bei Kirchturm denke ich natürlich immer an Turmfalken. Aber warum der jetzt dann selber tot ist, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Fabian, was sagst du dazu?
Also ich würde sagen, dass es sich das eher nach Wanderfalke finde ich gut. Ich würde eher jetzt auf Wanderfalke oder Schiefergrau klingt ja nach Wanderfalke, finde ich. Und der Wanderfalke ist ja der Vogeljäger unter den Falken. Deswegen klingt es nach Wanderfalke. Und also ich kenne das von Rotmilan, weil ich die auch selbst beringt habe. Von Turmfalken habe ich auch mal beringt. Die stellen sich nicht tot, aber vielleicht tun das Wanderfalken. Und vielleicht hat er das beobachtet oder es war...
spielt unschuldig.
Ich weiß, ich glaube nämlich, die stellen sich meiner Meinung nach nicht tot. Oder hier hat ein U vielleicht, den Wanderfalken. Das ist nämlich mal bei mir in der Heimat passiert. Da war ein Wanderfalkenbrutpaar in so einem Brutkasten am Kraftwerk. Man sagt, ja cool, Wanderfalken, voll schön. Und dann kam der U und hat einfach die ganze Wanderfalkenfamilie gekillt und hat dann selbst da drin gebrütet. Also vielleicht sowas in die Richtung.
Also ihr habt schon viele gute Hinweise gegeben. Ich fange mal mit den grünen Federn an. Ich muss dich leider enttäuschen, Marc, es sind doch die Alexander-Sittiche oder Halsband-Sittiche. Denn es ist bekannt, dass in NRW zumindest, glaube ich, war es, dass Wanderfalken auch Halsband-Sittiche als Nahrung nutzen.
Und du hast das auch so, diese ganze Szenerie in NRW, deswegen habe ich mir das schon...
Genau, also es sind tatsächlich Wanderfalken, die hier auf Taubenjagd und auf Sittichjagd gehen. Und der tote Vogel, der stellt sich nicht tot, sondern er ist tatsächlich tot. Und in dem Fall...
Kamikaze-Taube.
Richtig, genau. Ah. Darauf ging es hinaus.
Marc, sagt die Kamikaze-Taube was?
Nie gehört.
Das ist eine furchtbare Tat. Also ich bin auch viel aktiv beim Komitee gegen den Vogelmord, die da auch ganz, ganz viel machen. Und es gibt Leute, die hassen den Wanderfalken. Der war ja auch mal zwischendurch... fast ausgestorben. Und mit viel Schutz hat man dafür gesorgt, dass es den wieder gibt. Der NABU auch gibt eine extra AG Wanderfalkenschutz und so weiter. Und Leute, die den hassen, hassen den zum Beispiel aus dem Grund, weil sie TaubenzüchterInnen sind und der Wanderfalke eben spezialisiert Tauben schlägt. Und was dann gemacht wird, ist, dass so halb verletzte Tauben, die auch leichte Beute sind, die werden dann mit, glaube ich, Diclofenac, meine ich. Ich weiß nicht genau.
Carboforan,
nicht mit Diclofenac. Mit Carboforan eingeschmiert und dann irgendwie unter so einem Wanderfalkennest freigelassen. Und der schlägt die dann und vergiftet sich an der Taube. Das gibt's auch. Es gibt auch Fälle mit Angelhaken an den Tauben dran und so weiter. Also ganz, ganz schlimme Sachen.
Das ist echt evil. Das ist wirklich evil.
Aber ja, ihr habt den Fall gelöst. Es war tatsächlich eine Kamikaze-Taube, die dazu geführt hat, dass leider ein adultes Tier daran verstorben ist.
Ja, und dann ist es ja auch oft so, dass die Jungvögel dann auch sterben.
Genau, genau. Ja, also ihr habt euch gut geschlagen, würde ich sagen.
Ich kann übrigens empfehlen, auch mal auf Halsbandsittichreise zu gehen. Ich habe die schon gesehen in Rom, in Wiesbaden, in Düsseldorf, in Köln. Wie gesagt, ich habe da sogar einen eigenen YouTube-Kanal dazu. Also für die, die aus einer anderen Region kommen und sich das überhaupt nicht vorstellen können, die sind wirklich mitten in der Stadt und machen mega Party und sind so richtig fröhliche, coole Gesellen, die dann, wenn sie schlafen, am Anfang noch alle schnattern wie die Bekloppten. Zur großen Verwunderung der ganzen Spaziergänger, weil die auch gerne in die Innenstadt reingehen, an die Bäume, wahrscheinlich, weil es ein bisschen wärmer ist. Und dann wirklich mit einem Schlag, es ist wie so in so einem Ferienlager mit so Kindern.
Licht aus.
Ja, wirklich. Dann so mäh, 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 und dann wird noch einer so ein bisschen gepickt und dann ist wirklich auf einmal schlagartig Ruhe. Das ist total lustig.
Ja, also ich glaube, Halsbandsittich kommt jetzt auch langsam nach Berlin. Ich glaube, im letzten Jahr wurden hier einige Individuen gesehen, die aber anscheinend den Winter nicht überlebt haben. Ja, ich würde sagen, damit runden wir mal die Gruselfolge, nenne ich sie jetzt mal, ab. Und ja, ich glaube, es ist ganz interessant zu sehen, dass die Beziehung zu Vögeln manchmal mehr ist als nur die reine Vogelbeobachtung und die Freude an den kleinen Piepmetzen. Und dass Vögel gewissermaßen Opfer und Täter manchmal gleichermaßen sind, ne?
Ja, und Marc, an der Stelle schon mal, und das werden wir gleich aber auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für deinen Input. Du hast dich super beim Quiz geschlagen, muss man sagen, und richtig coole Stories erzählt. Schon mal an dieser Stelle vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, sehr gerne. Ich finde es total cool.
Und dann machen wir jetzt erst einmal weiter mit dem Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Wir haben euch heute die Ergebnisse einer Umfrage mitgebracht, und zwar zum Thema Wiederherstellungsverordnung. Wir haben das auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ganz kurz zur Erinnerung, das ist eine Verordnung, die seit über einem Jahr besteht. Auf EU-Ebene findet das statt, wird deswegen auch Nature Restoration Law genannt. Und damit will die EU erwirken, dass zerstörte Lebensräume wiederhergestellt werden. Und das ist natürlich eine Riesenchance für uns alle, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und natürlich auch für die heimischen Vogelarten. Und jetzt kommt es darauf an, dass das Gesetz in Deutschland umgesetzt wird. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, könnt ihr mal schauen unter nabu.de/restorenature. Und der Nabu hat einmal eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, wo es darum geht, wie stehen eigentlich die deutschen Bürgerinnen und Bürger zur Wiederherstellungsverordnung. Und wir haben euch mal ein paar Ergebnisse mitgebracht. Zum einen kann man erfreulicherweise sagen, es gibt eine breite Zustimmung zum Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Bundesweit unterstützen nämlich rund 85% der deutschen Bevölkerung das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Und das interessanterweise über alle Alters- und Parteigruppen hinweg. Zum anderen, 3/4 der BürgerInnen wünschen sich mehr politische Umsetzungskraft zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur. Insbesondere, und das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend, AnhängerInnen der Grünen, SPD und der Linken.
Und der Partei, wollen wir an der Stelle auch sagen.
Wahrscheinlich. Ganz wichtig ist auch, der Naturerhalt ist vielen eine persönliche Priorität. Und zwar 9 von 10 ist es wichtig, dass in Deutschland Maßnahmen zum Erhalt der Natur ergriffen werden. Und auch hier gibt es wieder ein sehr einheitliches Meinungsbild über Altersgruppen und Parteien hinweg.
Ansonsten ist Trockenheit eine der größten Sorgen beim Klimawandel und Natur der Schlüssel zur Lebensqualität. Und das sehen 96% der Befragten so.
Also man sieht schon, da steckt eine Menge Potenzial drin in dieser Verordnung. Und wir hoffen mal, dass Deutschland alles tut, dass das auch entsprechend umgesetzt wird.
Und damit kommen wir zu einer Werbung in ganz, ganz, ganz eigener Sache. Und zwar gibt es ein Reingezwitschert-Webinar. Wir haben das ja schon mal angekündigt. Es gibt diese nabu.de/mitzwitschern-Mitgliedschaft, wo ihr Nabu-Mitglied werden könnt und gleichzeitig uns ein bisschen unterstützt. Und das Gleiche gibt es auch, wenn ihr schon Nabu-Mitglied seid, dann könnt ihr euch da auch eintragen. Und für all diese Leute, für euch, machen wir ein Webinar gemeinsam. Und zwar lernt ihr uns da kennen. Es gibt so ein kleines Meet and Greet. Ihr könnt Martin und mich alles fragen, was ihr euch schon mal gefragt habt.
Fast alles.
Fast alles. Und wir wollen die gemeinsame Freude am Hobby teilen. Und auch ein kleines Emoji-Quiz habe ich schon vorbereitet. Das wird sehr viel Spaß machen. Da freue ich mich schon riesig drauf.
Was ist das? Was ist ein Emoji-Quiz?
Da muss man anhand von Emojis erraten, um was für eine Vogelart es sich handelt. Also du hast zum Beispiel, weiß ich nicht, Backsteine und ein Segelboot. Und das wäre dann Martin, weißt du es schon?
Nee.
Backstein und Segelboot? Der Mauersegler.
Ach so.
Also so funktioniert das. Und wow. Da können auch wirklich alle mitraten, die schon mal irgendwie ein paar Vogelnamen gehört haben. Es gibt dann auch Tipps und so. Also da kann man einfach gut mitraten, auch wenn man jetzt kein Nerdy Onni ist. Also kommt doch vorbei beim ersten Webinar am 12.11. von 18 bis 20.30 Uhr. Also 12.11. 18 bis 20.30 Uhr. Mehr Infos dazu unter nabo.de/mitzwitschern.
Könnt ihr bitte Merch herstellen? Nerdy Orni, so gestickt auf dem Polohemd und auf der Mütze oder sowas.
Das ist längst überfällig eigentlich.
Ist längst überfällig und wir haben das alle in petto, die Ideen.
Ich habe auch schon Sticker gedruckt mal, das war auch schön.
Geil.
Ja, und damit kommen wir zur letzten Kategorie dieser Episode, nämlich dem Vogel des Tages. Und natürlich traditionell, Fabian, spielst du erst einmal ein, wie dieser Vogel klingt. Und Marc, du darfst gerne mitraten, um welchen Vogel es sich handeln könnte. Also es geht wohlgemerkt um die Stimme im Vordergrund, nicht um das Gezwitscher im Hintergrund. Bevor ich dich frage, Marc, welcher Vogel das sein könnte, sage ich vielleicht ein, zwei Punkte zu der Art. Also der kommt auf der gesamten Nordhalbkugel vor und ist ein sehr anpassungsfähiger Vogel, ein sehr vielseitiger Vogel, was Lebensraum, aber auch was Nahrungsbeschaffung angeht. Kommt im Tiefland vor, bis in die Berge, brütet in Bäumen und in
beutet
Felsen.
Bäume aus, so.
Genau. Also
der Fiesling.
Also wirklich eine ganz tolle Vogelart. In Deutschland ehemals fast ausgerottet, heute zum Glück wieder sehr viel verbreitet. Da hast du eine Idee, Marc?
Also, obwohl sich das eher so wie eine Wasserumgebung anhörte, würde ich fast eher irgendwas aus der Gruppe der Raben und Krähen da herausgehört haben. Aber
das wäre
ich bin
sehr
unsicher.
Gut. Doch, doch.
Genau, das ist auch wieder eine Punktlandung. Es ist ein Rabenvogel und zwar der größte aus der Familie, nämlich der Kolkrabe. Also eine ganz tolle Art, finde ich.
Und das ist nicht nur der größte seiner Rabenvogelsippe, wo ja auch zum Beispiel Eichhörner und Elster dazu gehören, sondern es ist tatsächlich auch der größte Singvogel der Welt.
Und das ist ein Singvogel?
Das ist ein Singvogel, tatsächlich. Ja. Und cool. Der kann bis zu 1,3 Kilogramm schwer werden und, das fand ich ganz beeindruckend, eine Spannweite von bis zu 1,50 Meter haben.
Ja, die sind, also wenn ihr euch fragt, boah, war das jetzt eine Krähe oder doch eine Rabenkrähe, dann ist es meistens eher die Krähe, also je nachdem, im Westen eher die Rabenkrähe und so weiter östlich der Elbe die Nebelkrähe. Wirklich ein Kolkraben, die sind erstmal deutlich seltener und scheuer und die sind wirklich gigantisch. Also die sind so groß wie ein Mäusebussard und haben einen richtig, richtig dicken Schnabel. Sehr intelligenter Vogel, unglaublich schlau, komplexes Sozialverhalten auch. Die können Sprache auch lernen, gibt es Studien zu und komplexe Aufgaben lösen. Also das ist wirklich ziemlich cool und sie können auch sehr alt werden. Also es gibt Vögel, die bis 69 Jahre alt werden.
Meine Frau sagt immer, man könnte verschiedene Raben und Krähen auseinanderhalten, weil die einen sehen aus wie geschieden, also so zerrupft und ein bisschen ungepflegt und die anderen sehr gepflegt. Könnt ihr das bestätigen?
Ich glaube, dass sie dann vielleicht Saatkrähen und Rabenkrähen meint beispielsweise,
ja, genau.
Weil
ja,
die
ja.
Saatkrähen, die haben einen kahlen Schnabel, auch der Schnabelansatz ist kahl und im Gesicht so ein bisschen grau auch. Die sehen, vielleicht ist es das irgendwie ein bisschen.
Das sind die Geschiedenen dann.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen Federn ausgefallen.
Ja, und damit, liebe Leute, sind wir am Ende dieser Episode. Wie immer natürlich, schaut beim NABU-Bundesverband auf Instagram vorbei. Dort geben wir euch mehr zur heutigen Folge. An der Stelle nochmal ein riesen Dank an dich, Marc, dass du Gast bei uns warst und aus dem Nähkästchen geplaudert hast, was Forensik und Kriminalbiologie angeht. Und wir freuen uns, dass wir dich für diese Folge gewinnen konnten.
Ja, tausend Dank. War mir eine große Freude, wirklich.
Auch von meiner Seite und von Seiten des Kolkrabens. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. War richtig cool. Ich habe mich riesig gefreut, dass du herkommst. Und ich würde sagen, Marc, ich schicke dir mal ein kleines Vogelbuch zu, wenn du Lust hast. Vielleicht freust du dich darüber.
Sehr, sehr gerne.
Und
ja, mega.
Cool, dass du da warst. Richtig schön.
Und ansonsten folgt uns natürlich, abonniert uns, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Gebt uns eine Bewertung, wenn euch gefällt, was ihr hört. Und schreibt uns natürlich an vogelpodcast@nabu.de mit Feedback, Anregungen oder kleinen Geschichtchen.
Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Herbst, eine schöne Oktober-November-Zeit.
Happy und Halloween auf jeden
Halloween,
Fall.
Happy Halloween, genau. Happy Reformationstag auch. Und gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin, mach's gut. Auch
tschüss.
An dich, Marc.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.